Aktenzeichen Altmühltal. Heute Mord unter Toten.
In den Brennofen eines Krematoriums in der Nähe von Passau wird ein Sarg geschoben. Der Mann darin soll einige Tage zuvor bei Erlangen verstorben sein. Doch, dass in dem Sarg ein anderer Toter verbrennt als offiziell angegeben, das wissen nur zwei Männer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktenzeichen Altmühltal. Wir sind Melanie
und Franzi. Melanie, sag mal, hast du eigentlich Ahnung davon, was BestatterInnen so machen? Also klar, die bestatten Menschen, aber wie genau sieht der Alltag da eigentlich aus, habe ich mich gefragt.
Das ist tatsächlich eine gute Frage, Franzi. Wir haben vor 6 Monate ungefähr bei uns an der Uni in der Medienwerkstatt einen Film über Bestatter gedreht. Und das ist ja die einzige Erfahrung, die ich mit Bestatter jetzt so gemacht habe. Aber es war ein sehr interessantes Video. Ich denke, ich habe viel dazugelernt und einen Einblick in den Alltag von Bestatter bekommen. Zwei Freundinnen von mir haben die Grabaushebung an einem Friedhof mitbekommen. Ich und zwei andere Freundinnen waren dann währenddessen beim Gespräch von einem Seelsorger dabei. Eine Person hat ihn dann angerufen und er hat versucht, die Gefühle der Person in Wörter umsetzen zu können.
Also er hilft dann quasi den Angehörigen, mit der Situation umzugehen.
Genau, genau. Und was ich auch tatsächlich sehr cool fand, war, dass sie dann auch im Bestattungsinstitut selber die Särge bauen. Also einige, andere bekommen sie zugeliefert und tun Klamotten rein, bevor sie die Leiche in den Sarg reintun. Also wir haben wirklich sehr, sehr viel dazu gelernt, wie ein Bestattungsinstitut abläuft. Ja, und wie der Alltag eigentlich von einem Bestatter aussieht. Aber meine Frage ist eigentlich, warum fragst du mich über Bestatter?
Ja, also ich hatte selber gar keine Ahnung, dass es so ein facettenreicher Beruf ist. Ja. Das hat sich aber geändert, als ich mich mit einem neuen Fall beschäftigt habe, den ich euch jetzt gerne erzählen würde. Wir reden dabei über einen Mord. Wenn das ein Thema ist, was euch belastet, dann hört die Folge lieber nicht an. Unsere Quellen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Die Namen habe ich geändert. Edmund B. lebt schon länger getrennt von seiner Frau und seinen Kindern in der Nähe von Erlangen. Seine Familie sieht er regelmäßig. Wenn er morgens aus dem Haus geht, führt sein Weg ins Bestattungsinstitut, in sein eigenes Bestattungsinstitut. Doch das alles ändert sich, kurz nachdem er 2004 einen neuen Freund kennenlernt. Martin F. Wie Edmund B. ist er in seinen 50ern und arbeitet als Bestatter. Im Kreis Erlangen ist er kein unbekanntes Gesicht. Er inszeniert sich gern selbst, fährt im schicken Auto vor und trägt eine Goldkette um den Hals. Doch nicht nur die ErlangerInnen kennen Martin F. Auch für die Polizei ist er kein Unbekannter. Für Betrügereien ist er schon mehrmals angeklagt und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden.
Klingt nach einem super Typ.
Ja, aber es wird noch besser. Martin F. bietet Edmund B. dann an, sein Bestattungsinstitut zu kaufen. Und Edmund B. stimmt dem auch zu. Mhm. Und damit bekommt Martin F. bzw. seine Frau offiziell im Juni 2005 das Bestattungsinstitut für eine Summe von 72.000 Euro. Aber von diesem Geld sieht Edmund B. nie etwas. Martin F. vertröstet ihn immer wieder und behauptet, wenn er noch ein klein bisschen Geduld hätte, dann würde sich die Summe noch weiter erhöhen, die Martin F. ihm auszahlen könne.
72.000 Euro? Ist eigentlich schon sehr viel Geld.
Ja, definitiv.
Aber was ich mich frage, warum hat Edmund B. sein Bestattungsinstitut verkauft? Hat er dann das Geld gebraucht?
Also jetzt bei meiner Recherche habe ich jetzt keinen rationalen Grund, sage ich mal, gefunden, warum er das gemacht hätte. Es gibt noch einen anderen Fall mit dem Martin F., wo er jemand anderem sein Bestattungsinstitut abgekauft hat. Ja. Und da habe ich eben rausgefunden, dass er den Plan hatte, ein Krematorium aufzubauen und dafür halt so mehrere Bestattungsinstitute zu bündeln und Geld zu sammeln. Und dieser andere Bestatter hatte eben auch große Geldprobleme, deswegen kam ihm das eben zu Hilfe. Und ich glaube persönlich, dass Martin F. Edmund B. einfach von seinem Plan und der Träumerei von dem ganz großen Bestattungsinstitut mit Krematorium überzeugen konnte und er dann eben geglaubt hat, dass er im Nachhinein besser davon kommt, beziehungsweise konnte ihn Martin F. davon überzeugen, dass das so sein würde.
Verstehe ich.
Später verspricht Martin F. Edmund B. sogar Chancen auf das ganz große Geld, genauer gesagt 100 Millionen US-Dollar. Für diese Summe muss Edmund B. nur etwas unterschreiben und dann 10 Jahre aus Europa verschwinden. Edmund B. kommt das erstmal ein bisschen komisch vor, aber nach einigen Wochen Bedenkzeit, in der Martin F. ihn auch versucht zu überzeugen, willigt er dann schließlich ein.
100 Millionen US-Dollar von einem Freund, der angeblich sehr viel Geld hat. Ich glaube, viele hätten auch die gleiche Entscheidung getroffen wie Edmund B. Was denkst du, Franzi?
Also ich glaube schon, dass es normal ist, dass ihm das erstmal ganz komisch vorkam. Aber ja. Ich kann mir schon vorstellen, also ich schätze den Martin F. als einen Menschen ein, so von dem, was ich im Urteil gelesen habe und auch was die Medien berichtet haben, auch was er für einen Eindruck gemacht hat auf die Leute, die da beim Prozess dabei waren, dass er eine sehr manipulative Persönlichkeit war und wirklich gut darin, Leute von seinen Vorstellungen zu überzeugen. Und ja, mit 100 Millionen US-Dollar kann man sich schon viele schöne Dinge kaufen.
Ja. Sehe ich genauso wie du.
Ja. So kommt es dann, dass Anfang 2005 Edmund B. mit Martin F. in einem schicken Mercedes Richtung Frankfurt unterwegs ist. Mit im Gepäck haben sie einen Koffer voll Geld, das behauptet zumindest Martin F. Beides, also Auto und Geldkoffer, soll Edmund B. dann bekommen. In einem Büro in Frankfurt unterschreibt Edmund B. knapp 40 Seiten, den Inhalt dieser 40 Seiten kennt er nicht. Und als die beiden dann zurück zum Parkplatz kommen, sind sowohl das Auto als auch das Geld plötzlich verschwunden. Martin F. sagt, das müsse dann wohl geklaut worden sein. Obwohl er nicht die versprochenen Millionen in der Hand hat, taucht Edmund B. nach der Unterschrift unter. Er denkt nämlich, dass die Staatsanwaltschaft Aachen gegen ihn ermittelt, und zwar wegen sexuellem Missbrauch an einem Kind, und dass ihn außerdem die Strafverfolgungs- und Finanzbehörden suchen. Diese Annahme kommt aber natürlich nicht daher, dass er von den entsprechenden Stellen gesucht wird oder dass er Post bekommen hat von einem dieser Ämter, sondern einfach nur daran, dass Martin F. ihm das einredet. In den kommenden Jahren tingelt Edmund B. also von Hotel zu Hotel, er hält sich abwechselnd in Frankreich, Italien, Österreich, der Schweiz und Kroatien auf. Bezahlt werden die Rechnungen von Martin F., manchmal aber auch nicht. Dann bekommt Edmund B. spontan einen Anruf und muss schnellstmöglich aus dem Hotel fliegen und die Rechnung bleibt dann offen.
Kurze Rekapitulation. Das heißt, Edmund B. hat diese ganze Zeit in einer Lüge gelebt, ist von einem Land ins andere gereist, hat ständig sein Hotel gewechselt und musste dann noch darauf achten, dass keiner ihn erkennt. Und das alles nur wegen den Erfindungen eines angeblichen Freundes. Warum musste dann Edmund B. schnellstmöglich fliehen und wohin?
Die offizielle Geschichte von Martin F. war ja, dass die ganzen Behörden hinter ihm her sind und auf der Suche nach ihm. Wir wissen ja aber jetzt im Nachhinein, dass das auf gar keinen Fall so gestimmt haben kann, weil das hätte man ja dann im Prozess rausgefunden. Ich gehe einfach davon aus, dass das eine Geschichte war, die Martin F. sich ausgedacht hat, weil Edmund B. ja immer noch auf seine 72.000 Euro wartet, genauso wie auf die 100 Millionen. Und natürlich ist es leichter für ihn, sich diese, ich nenne es jetzt mal Probleme, mit den Schulden vom Hals zu halten, wenn Edmund B. gerade auf der Flucht quer durch Europa ist, als wenn er in Erlangen sitzt und jeden Tag in dem Bestattungsinstitut auftauchen könnte. Das vermute ich mal, dass das der Grund ist dafür, dass Edmund B. da fliehen musste. Aber wissen tut man das natürlich auch nicht, weil Martin F. das nicht gesagt hat, warum er das so gemacht hat. Also wir wissen aber auf jeden Fall, diese ganzen Vorwürfe, die da angeblich gegen ihn stehen, von Verfassungsschutz und sämtlichen Behörden, das stimmt nicht.
Okay, macht Sinn.
Weil er da eben auch die ganze Zeit durch Europa unterwegs ist, taucht Edmund B. immer seltener bei seiner Familie auf. Und ab 2006 erreichen ihn seine Kinder, wenn überhaupt, nur noch am Telefon. Zu diesem Freundeskreis der Bestatter gehört auch noch ein dritter Mann. Der Franz T. Der ist der, von dem ich vorhin schon mal erzählt habe, der andere Bestatter, dem Martin F. eben auch sein Bestattungsinstitut abkauft und mit dem er von diesem kostspieligen Krematorium träumt. 2000 ist es eben, wo Martin F. auch von ihm sein Bestattungsinstitut bekommt und natürlich erhält auch er von dem ausgemachten Preis nie einen Cent. Und deswegen gibt es auch zwischen den beiden Männern, also zwischen Franz T. und Martin F., Probleme und die sind so schlimm, dass Martin F. Edmund B. sogar anweist und mit ihm darüber spricht, dass er Franz T. aus dem Weg räumen soll.
Es war klar, dass Martin F. Franz T. auch in einer gewissen Art und Weise ausnutzen würde, denke ich. Aber dass er so weit gehen würde, darüber nachzudenken, jemanden zu töten, das hätte ich, glaube ich, nicht von ihm erwartet. Was wurde dann aus diesem Gedanke?
Der Gedanke wurde dann, ja, erst, also es wurde einmal erwähnt und danach scheinbar nicht mehr und es wurde auch nicht in die Tat umgesetzt.
Okay.
Edmund B. hat Franz T. nicht getötet und auch Martin F. hat das dann nicht getan. Aber Edmund B. bekommt eben nach dieser Forderung es echt mit der Angst zu tun. Er hat ja immer noch die 70.000 Euro, die Martin F. schuldet und deswegen streiten die Männer auch immer wieder. Und deswegen macht er mit seinem Anwalt aus, dass sie einmal in der Woche an einem bestimmten festgemachten Termin ein Kontrolltelefonat führen, in dem der Anwalt eben Edmund B. anruft und nachfragt, ob noch alles in Ordnung ist. Und der Tag, an dem Edmund B. seinen Anwalt nicht mehr anruft, der kommt auch. Am Karfreitag 2007 ist Edmund B. mit Martin F. in seinem ehemaligen Bestattungsinstitut verabredet. Die beiden Männer möchten über die Schulden sprechen, die Martin F. bei Edmund B. bezahlen müsste. Und dass aber noch eine dritte Person anwesend ist, weiß Edmund B. gar nicht. Als Martin F. bemerkt, dass sich Edmund B. nicht beruhigt, gibt er ein Handzeichen. Aus dem Nebentraum tritt Franz T. In seiner Hand hält er ein Kantholz aus dem Sarglager und erschlägt damit Edmund B.
Und wie haben die beiden Edmund B.'s Leiche entsorgt?
Da haben die beiden sich ganz schön was überlegt gehabt. Denn am Tag drauf, also nach dem Mord an Edmund B., klingelt im Bestattungsinstitut von Martin F. das Telefon. Am anderen Ende ist ein Mann, der sagt, dass sein Vater gestorben ist und das ist für Martin F. die große Chance, vertuschen zu können, dass die beiden Bestatter Edmund B. getötet haben. Gemeinsam mit Franz T. holt er den anderen Verstorbenen ab. Dann fahren die beiden Männer in ein Krematorium nach Fürstenzell, das ist bei Passau in der Nähe. Und auf den Papieren steht der Name von dem anderen Verstorbenen, im Sarg liegt aber Edmund B. Aber außer Martin F. und Franz T. weiß das niemand. Mit der Asche von Edmund B. verlassen die beiden dann das Krematorium und fahren zurück nach Erlangen. Dort verstreuen sie dann die Asche von Edmund B. in der Regnitz.
Also das heißt, sie haben die Leiche von den anderen Mann mit der Leiche von Edmund B. ausgetauscht. Das habe ich verstanden, aber was haben sie dann mit der Leiche von den anderen Mann gemacht?
Die beiden sind dann mit dem Sarg von dem anderen Verstorbenen zu einem Krematorium in Aalen, das ist in Baden-Württemberg, aufgebrochen. Und dort wird der ganz normal unter seinem richtigen Namen verbrannt und anschließend in Erlangen bestattet. In der Zwischenzeit weiß Edmund B.'s Familie gar nicht, wo er ist. Edmund B.'s Anwalt schaltet sich nicht ein, auch wenn er von seinem Mandanten nichts mehr hört, so wie sie es ja eigentlich ausgemacht hatten, dass er dann eben ja, irgendwas machen soll, weil Edmund B. eben davon ausgegangen ist, dass ihm dann was passiert sein könnte. Der Kontakt zu ihm war ja davor auch schon schwierig und ab und zu sporadisch, weil er ja oft unterwegs auch war einfach. Erst als ein Mitarbeiter von Edmund B. seiner Ex-Frau Druck macht, also Edmund B.'s Ex-Frau, gibt sie dann eben eine Vermisstenanzeige auf. Der Mitarbeiter sagt später, dass er ein bisschen ein komisches Gefühl gehabt habe und seinem neuen Chef Martin F. auch nicht über den Weg getraut hat. Franz T. gesteht dann in U-Haft den Mord, den er gemeinsam mit Martin F. an Edmund B. begangen hat. Der Prozess startet am 2. Februar 2010. Franz T. tritt dort als Kronzeuge auf, das heißt, er gibt dem Gericht Informationen, mit denen TäterInnen, also in dem Fall Martin F., überführt werden können. Sein Geständnis ist die Hauptquelle für den Tathergang und damit auch für alles, was ich euch gerade erzählt habe, weil es ja keine Leiche gibt, weil die ja verbrannt worden ist in dem Krematorium in Fürstenzell und das Tatwerkzeug, das konnte auch nicht gefunden werden. Martin F. geht mit der ganzen Geschichte ein bisschen anders um. Er leugnet nach wie vor alles, sogar den Tod von Edmund B. Er behauptet stattdessen, dass es gar keinen Streit gegeben hat, und Edmund B. sich einfach in die USA, nach Kanada oder Kroatien abgesetzt und den Kontakt zu seiner Familie abgebrochen haben muss.
Ich muss sagen, ich finde es sehr erstaunlich, wie Martin F. theoretisch schon einen Fuß im Gefängnis hatte und trotzdem immer noch gelogen hat. Ich kann es irgendwie gar nicht nachvollziehen.
Ja, es ist schon beängstigend, dass ein Mensch auch da so mit seinem Gewissen umgehen kann, auch wenn er, ja, er hat den Mord nicht selbst begangen, aber er ist ja eigentlich dafür verantwortlich.
Ja.
Und es ist ja eigentlich nachgewiesen, also es ergibt alles Sinn von dem, was der Franz T. gesagt hat.
Ja.
Und warum sollte er lügen? Also es gibt keinen Grund, warum das anders gekommen sein soll, als es kam. Das Urteil fällt, trotzdem er das behauptet, 8 Wochen später. Beide Männer werden wegen Mordes aus Habgier verurteilt. Franz T. wird zu 13 Jahren und Martin F. zu lebenslanger Haft verurteilt. Dieses Urteil ist auch nicht überraschend, denn obwohl Franz T. den Mord begangen hat, wurde er milder bestraft. Und das liegt daran, dass er eben so erheblich zur Fallaufklärung beigetragen hat. Und ohne ihn hätte der Fall ja gar nie gelöst werden können. Eine lebenslange Haft ist die, ich sag mal, normale Bestrafung für Mord. Also das ist jetzt auch nicht außergewöhnlich heftig. Es ist eigentlich eher so, dass Franz T. eine ziemlich milde Strafe bekommen hat, was einfach daran liegt, dass er halt den Fall eigentlich aufgeklärt hat. Die beiden Täter sind rechtskräftig verurteilt, aber was man sich, finde ich, immer noch mal am Schluss ins Gedächtnis rufen sollte bei dem Fall, ist, dass sich die Familie von Edmund B., also seine Kinder und auch seine Ex-Frau, nie von ihm verabschieden konnten. Und nachdem seine Leiche auch nie gefunden werden konnte, weil sie ja bereits verbrannt und in der Regnitz verstreut ist, haben seine Kinder und seine Ex-Frau auch keinen Ort, kein Grab, wo er beerdigt ist, wo sie ihn besuchen können. Und das ist das, was ich an dem Fall auch echt schlimm finde.
Was ich auch sagen muss, ist, dass ich immer noch daran denke, wie einer der beiden Täter gestehen konnte und der andere nicht. Da haben wir mit dem Psychotherapeut Peter Stimpfle aus Eichstätt gesprochen und er hat uns ganz gute Sichtweisen gegeben, wie man so eine Beziehung beschreiben kann.
Genau, das Erste, was er gesagt hat, was ich auch sehr, sehr spannend fand, er hat gesagt, bevor ich jemanden töten kann, muss ich in meinem Kopf die Person abgewertet haben. Also die ist mir nicht mehr gleichgestellt, sondern die ist minderwertig oder gefährlich. Und deswegen ist es in meiner Wahrnehmung okay, dass ich sie umbringe. Das ist natürlich nicht so, das wissen wir alle. Und in unserem Fall kann ich mir schon gut vorstellen, dadurch, wie Martin F. auch beschrieben wird, dass er einfach ein so manipulativer Mensch ist, dass er es geschafft hat, Franz T. das auch ein Stück weit einzureden, dass es in Ordnung ist, dass er Edmund B. jetzt tötet. Und wir haben uns jetzt gefragt, was ist eigentlich, wenn ich merke, dass in meinem Umfeld eine Person so ein Abhängigkeitsverhältnis rutscht und ich merke, dass sie sich immer abhängiger von einer Person macht und sich von anderen Menschen isoliert eben.
Da hat uns auch der Stimpfle ein paar Tipps gegeben oder was man halt bei solchen Situationen am besten machen sollte.
Die Chancen sind nicht so groß. Ja, hier ist leider sozusagen Größenwahn nicht angebracht. Ne? Was ich persönlich, so meiner Erfahrung nach, ne, das ist, also ich würde so drehen oder ich bin gewohnt so zu drehen, dass ich sage, also ich weiß nicht, wo Sie dazugehören und was da gilt. Ne? Da scheint zu gelten, dann spreche ich es an, ne? Dass man zum Beispiel von einem Freund manipuliert wird oder ausgenutzt wird. Wissen Sie, ich gehöre da dazu, wo man unter Freunden sich auf Augenhöhe begegnet und ausgleicht.
Ja.
Ich weiß ja nicht, wo Sie, also welche Freunde, welche, aus welcher Familie, aus welchem Zusammenhang, na, wo Sie hingehören. Ich gehöre übrigens zu denen. Ne? Dann habe ich, das ist sozusagen so ein Versuch, jemanden ein bisschen aufzuwecken.
Was man aber dabei auch immer beachten muss, es gibt keine Garantie, dass du es schaffst, jemanden aus einer toxischen Beziehung rauszuholen. Wenn du das nicht schaffst, ist es nicht dein Versagen. Es ist ein Versuch wert, denn wenn niemand die Person darauf hinweist, dann wird es auch auf gar keinen Fall was. Und wenn du merkst, es sind noch andere Angehörige oder Freundinnen, die vielleicht das merken, dann sprech das vielleicht auch gemeinsam an, weil dann wird sich die Person vielleicht eher des Problems bewusst.
Und die Idee dahinter ist ja auch, einfach zu versuchen, den Selbstwert der anderen Person aufzubauen und denen einfach zeigen, dass sie wert sind und dass sie schon schaffen können, was sie sich in diesem Leben vorgenommen haben. Und wie du gerade gesagt hast, sich selber nicht Vorwürfe machen, aber der anderen Person auch gegenüber keine Vorwürfe machen.
Ja, genau, das ist auch noch ein super guter Punkt, weil der Herr Stimpfle hat ja auch gesagt, dass besonders dieser minderwertige Selbstwert auch ein Riesenproblem dafür ist, dass man überhaupt in so eine Abhängigkeitssituation teilweise reingerät. Und ich glaube auch, dass es ein guter Ansatz ist, daran auch ein bisschen zu schrauben. Eine Sache gibt es noch, die ich mit dir besprechen wollte. Und zwar habe ich in meiner Recherche sehr oft gesehen, dass dieser Fall, den ich erzählt habe, als der perfekte Mord beschrieben wurde. Und ich wollte dich mal fragen, wie du dazu stehst.
Meiner Meinung nach ist es schon problematisch, weil ich denke, der Täter wird dadurch glorifiziert und Mord sollte auch nicht glorifiziert werden. Man kann eigentlich einen Mord nicht als perfekt beschreiben. Das sollte halt auch gar kein Vorbild sein für die Menschen allgemein und die Menschen, die dann über diesen Fall hören oder über andere Fälle.
Ja, also ich muss sagen, ich sehe es wirklich ganz genau so. Ich finde es viel zu glorifizieren und auch täterbezogen. Und wenn ich mir auch vorstelle, dass ich einen Menschen verloren habe, weil der getötet worden ist von einem anderen Menschen, das ist ja schon an sich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und dann schlage ich aber die Zeitung auf und da steht, dass das der perfekte Mord ist. Das finde ich halt auch einfach den Angehörigen und auch der verstorbenen Person gegenüber einfach sehr despektierlich.
Ja.
Ich glaube auch gar nicht, dass da eine böse Intention dahinter steht, sondern ich glaube, dass man einfach vielleicht mal vergisst, so schlimm es klingt, dass da wirklich ein wahrer Mensch dahinter ist, den das einfach sein Leben gekostet hat, auf eine sehr grausame Art und Weise. Und deswegen finde ich zum Schluss wichtig, dass man sich nochmal darüber bewusst wird, dass es bei True Crime um richtige Menschen geht, die wirklich gestorben sind und man deswegen da ein bisschen aufpassen sollte, wie man darüber spricht.
Genau. Wie du gesagt hast, ich denke auch nicht, dass es mit einer schlechten Intention gemacht wird, aber ich glaube, wir können es alle mitnehmen, vielleicht nicht nur für True Crime, sondern allgemein für unser Leben, dass man auch manchmal ein bisschen mehr nachdenkt, was man sagt und wie das andere Menschen beeinflussen kann.
Ja, das war's auch schon von uns.
Danke, Franzi, dass du mir den Fall erzählt hast. Es war sehr interessant und ich habe sehr viel dazugelernt. Ich hoffe, ihr konntet auch etwas dazu lernen.
Ja, und wenn ihr noch weitere Fälle aus dem Altmühltal anhören wollt, dann hört doch gerne auch noch unsere anderen Folgen an. Da sind dann auch andere Hosts da, die andere Fälle erzählen.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Aktenzeichen Altmühltal, ein Podcast der Eichstätter Journalistik. Recherchiert und produziert von Franziska Gömmel und Melanie Rast. Technische Unterstützung von Michael Kohl. Weitere Podcasts gibt es auf eichstätt-podcast.de und auf Spotify unter In einem Eichstätt vor unserer Zeit.